Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
In SWR1 Leute zugeschaltet aus dem Berliner Hauptstadtstudio Frankreich-Expertin Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Erstmal einen schönen guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Sie beraten die Regierung in EU-Außenbeziehungen. Emmanuel Macron lief mit der Europahymne vor den Louvre gestern Abend. Kann man mit Europawahlen gewinnen?
Es scheint so, zumindest in Frankreich. Wie Sie richtigerweise gesagt haben, Emmanuel Macron hat von Anfang an einen sehr pro-europäischen Wahlkampf bestritten. Er hat sich damit sehr stark von all seinen politischen Mitbewerbern, Konkurrenten, kann man sagen, abgesetzt. Und das Wahlergebnis gestern Abend hat ihm recht gegeben, Europa zieht noch.
Ja, Sie sagen gerade, er hat sich abgesetzt von seinen Mitbewerbern. Er ist ja wirklich ein politischer Außenseiter. Er wird jetzt neuer Staatspräsident. Haben Sie das Ergebnis auch so vorausgesagt?
So, fragen Sie mich zu welchem Zeitpunkt? Im letzten November? Nein. November 2016 definitiv nicht. Ich denke, da hatten die wenigsten von uns Emmanuel Macron als künftigen französischen Staatspräsidenten auf ihre Rechnung. Da lief doch alles auf den konservativen François Fillon hinaus. Der kam ja dann im Januar, Februar ins Strudeln durch die Scheinbeschäftigung seiner Frau und dann Kinder. Und damit eröffnete sich natürlich dann das Fenster für den Außenseiter Emmanuel Macron.
Ja, und zum ersten Mal standen dann zwei politische Außenseiter zur Wahl mit Marine Le Pen vom Front National und eben dem parteilosen Emmanuel Macron. Ist das auch gleichzeitig das Ende der regulären Frankreich-Politik?
Das wird sich spätestens im Juni tatsächlich erweisen, denn im Juni wählen die Franzosen die Nationalversammlung neu. Die 577 Abgeordnete in der Assemblée Nationale stehen dann zur Wahl. Und es wird sich tatsächlich dann weisen, ob die etablierten Parteien, die Konservativen und die Sozialisten, die ja in den vergangenen Jahrzehnten das Rennen immer untereinander ausgemacht haben, ob die dann in die Politik zurückkehren können oder ob, wie Sie sagen, wir das Ende der etablierten Politik in Frankreich tatsächlich weiter vor Augen geführt bekommen.
Denn die Situation ist ja eine sehr schwierige. Viele Franzosen fühlen sich an den Rand gedrängt, politisch wie räumlich. Hat Emmanuel Macron auch diese Menschen erreicht?
Gestern nicht. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Und das ist sicherlich auch ein Maluspunkt, der jetzt auf seinem Konto zunächst erstmal lastet. Denn wir haben gestern gesehen, dass die Wahlbeteiligung doch historisch niedrig war. Nie haben sich so wenige Menschen an der zweiten Runde, an der Stichwahl der Entscheidenden der französischen Präsidentschaftswahlen beteiligt. Und noch nie haben so viele Leute wie gestern, wir reden von über 4 Millionen, ungültig gewählt, also ungültige Stimmzettel abgegeben. Das bedeutet, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, wir reden hier von 30% zusammengenommen, gestern sich nicht an der Wahl ihres künftigen Präsidenten beteiligt haben.
Was für einen Menschen bekommen die Franzosen denn jetzt als neuen Staatspräsidenten?
Zunächst erstmal den jüngsten Präsidenten aller Zeiten. Nach Napoleon zieht jemand in den Élysée-Palast ein, der unter 40 Jahre alt ist. Emmanuel Macron ist 39. Und er ist in vielerlei Hinsicht, denke ich, tatsächlich ein etwas unkonventioneller Typ, wenn man das so sagen darf. Er bricht auch mit vielen Gepflogenheiten, nicht nur, dass seine Frau eben deutlich älter ist als er. Er ist freiwillig aus der Politik ausgeschieden in dem Moment, in dem er gesehen hat, er kann seine politischen Ideen in der Regierung unter François Hollande nicht verwirklichen. Also das ist doch eine ganz interessante Persönlichkeit.
Er hat gestern Abend dann in seiner ersten Rede ganz viel von Verantwortung gesprochen. Ich hatte den Eindruck, es klang fast so, als wolle er sich das selbst immer wieder sagen, weil er es selbst noch gar nicht glauben kann. Welchen Eindruck hatten Sie?
Ihren Eindruck teile ich tatsächlich. Ich glaube, man hat ihm gestern, aber auch schon am 23. April, als er in die Stichwahl eingezogen ist, in die gestrige, gemerkt, dass er doch ein gehöriges Maß an Respekt hat vor dem Amt und vor den Aufgaben, die jetzt vor ihm liegen.
Macron galt ja eine ganze Zeit im Kabinett von Hollande als so der beliebteste Politiker. Es änderte sich dann, als rauskam, dass er zu wenig Steuern gezahlt hatte. Und für viele wurde er auch zu so einer richtigen Hassfigur. Hat er denn das Durchhaltevermögen, was es wirklich auch braucht?
Das steht für Frankreich und natürlich auch für Europa stark zu hoffen. Sie haben recht, er ist sicherlich nicht der Präsident der Herzen, wenn ich das so sagen darf. Wir haben auch gestern gleich gesehen, nach seinem Wahlsieg, während ein Teil Frankreichs mit ihm gefeiert hat, war ein anderer Teil Frankreichs auf der Straße, hat revoltiert, weil Macron für einen sehr ultraliberalen Kurs in der Wirtschaftspolitik steht, wie die Franzosen sagen. Davor haben sehr viele Bürgerinnen und Bürger Angst. Es liegt nun an ihm, das Land wirklich wirtschaftlich wieder zu reformieren, auf Kurs zu bringen und damit, wie er es selber gestern gesagt hat, den Menschen im Prinzip, wenn sie so wollen, die Perspektive zu nehmen, in 5 Jahren wieder radikale Parteien zu wählen.
Sie haben zuletzt das Programm von Emmanuel Macron getwittert. Was wird Ihr nächster Tweet?
Ich wünsche ihm zunächst erstmal alles Gute für die anstehenden Aufgaben.
Sie haben eine Studie zum Front National gemacht. Wie sehr haben Sie sich denn auch mit der Bewegung En Marche von Emmanuel Macron befasst?
Nicht ganz so intensiv natürlich wie mit der Front National. Ich habe diese Studie geschrieben, weil ich selbst lange in Frankreich gelebt habe und verstehen wollte, warum so viele Leute, gestern fast 11 Millionen französische Wahlberechtigte, dieser Partei ihre Stimme geben.
Haben Sie es verstanden?
In Teilen ja. Die Antwort mindestens, die ich gegeben habe für mich und hoffentlich auch für die Leserinnen und Leser, ist zu sagen, dass natürlich die Franzosen, die dieser Partei ihre Stimme geben, nicht alle rechtsextrem sind, nicht das Gedankengut der Partei 1:1 teilen, aber doch in sehr starkem Maße sich beim Front National aufgehoben fühlen, stärker als in der Vergangenheit, weil er sich besser als die sogenannten etablierten Parteien um die Sorgen und Nöte der Bevölkerung in Frankreich kümmert.
Und das wird jetzt eben auch die Aufgabe von Emmanuel Macron, diese Menschen abzuholen, wie es dann immer heißt in der Politik. Er hat ja vorher aber nicht einmal mehr gesagt, wer sein Premierminister werden soll. Strategie oder sieht es auch wirklich knapp mit Menschen aus?
Nun, Sie haben es angedeutet, er hat eine Bewegung gegründet. Diese Bewegung ist 1 Jahr alt und er wollte mit dieser Bewegung sich bewusst absetzen vom politischen Establishment, wenn Sie so wollen. Nun stellt sich tatsächlich die Gretchenfrage, wer aus dieser Bewegung ist denn in der Lage, tatsächlich auch ein Regierungsamt auszufüllen? Er hat natürlich einige prominente Unterstützer aus anderen Parteien erhalten, sowohl von den Sozialisten als auch von den Liberalen um François Bayrou. Aus diesem Lager wird er vermutlich ganz stark auf Kandidatinnen und Kandidaten zurückgreifen, wenn es darum geht, jetzt eine Regierung schnellstmöglich zusammenzubekommen.
Ja, das übliche Establishment stand gestern Abend gleich auf der Matte und hat Bereitschaft erklärt. Aber genau das, hat man ja den Eindruck, ist in Frankreich unten durch. Also wo muss er jetzt seine Mannschaft rekrutieren?
Ich denke, er wird einen Mittelweg versuchen zu gehen. Er wird diejenigen Politiker und Politikerinnen in seine Regierung, in sein Kabinett nehmen, die sich sehr früh zu ihm und seiner Bewegung bekannt haben. Er wird aber, und das war ja auch ein Plädoyer, ein Petitum, auch in der Zivilgesellschaft versuchen, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Denn eines seiner großen Reformversprechen ist genau das, was Sie sagen, das politische System Frankreichs zu erneuern.
Die Franzosen wollen Reformen, aber nur, wenn sie sie nicht selbst betreffen. So sagen das viele Beobachter. Wie soll das dann funktionieren?
Auch das wird sicherlich eine der schwierigsten Herausforderungen für Emmanuel Macron. Wie Sie sagen, man weiß, dass das Land dringend reformbedürftig ist, insbesondere natürlich auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaftspolitik. Aber die Reformbereitschaft endet dann, wenn die eigenen Privilegien zur Disposition stehen, wenn da Hand angelegt werden soll. Und da wird Emmanuel Macron natürlich ganz stark auf die Gewerkschaften zugehen müssen. Er wird auch auf seine politischen Gegner zugehen müssen. Wir haben ganz kurz über Mehrheitsverhältnisse oder nicht in der Nationalversammlung gesprochen. Also er wird ein Präsident sein, der sehr stark auf Kompromisse angewiesen ist.
Und genau das ist man in Frankreich ja eben nicht gewohnt, oder?
Das liegt nicht in der DNA der Franzosen, auch nicht der französischen Politik. Dort hat man in den vergangenen Jahrzehnten eine Politik des Gegeneinanders sehr viel stärker praktiziert als eine Politik des Miteinanders. Genau, das wird eine Schwierigkeit sein, ja.
Sie leiten die Forschungsgruppe EU-Außenbeziehungen. Wir sprechen über die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Haben Sie mitbekommen, wie laut da gestern aufgeatmet wurde, sowohl in Berlin als auch in Brüssel?
Das war sehr stark zu vernehmen, in der Tat, sowohl hier in Berlin als auch, wie Sie gesagt haben, in Brüssel. Man feiert, dass sich der europäische Kandidat, der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron durchgesetzt hat gegen Marine Le Pen, die ja einen extrem starken Anti-EU-Kurs verfolgt hat und immer noch verfolgt natürlich. Und jetzt liegen die Hoffnungen auf Emmanuel Macron, dass natürlich mit ihm gemeinsam der deutsch-französische Motor wiederbelebt werden kann und über den deutsch-französischen Motor natürlich auch der Stillstand, den wir in der EU in den letzten Jahren wahrgenommen haben, dass der etwas durchbrochen werden kann.
Die Kritik, dass Emmanuel Macron nicht wirklich Frankreich vertrete, sondern eben nur den europäischen Kurs verfolge, wie gefährlich kann das denn für ihn jetzt letztendlich werden?
Das war im Wahlkampf sehr, sehr gefährlich. Emmanuel Macron musste alles dafür tun, nicht als Pudel in Anführungsstrichen Angela Merkels dargestellt zu werden. Das hat ja insbesondere Marine Le Pen ganz stark versucht. Sie hat auch den entscheidenden Präsidenten François Hollande immer als Statthalter Angela Merkels bezeichnet. Die Angst ist in Frankreich schon groß, zum Juniorpartner Deutschlands zu werden und die berühmte Augenhöhe mit Deutschland, auf die man in Frankreich ja auch besonders stolz ist und sehr viel Wert legt, dass die eben verloren geht. Und darauf muss auch, glaube ich, hier in Berlin, im politischen Berlin, sehr stark geachtet werden.
Ja, das ist, glaube ich, eines der Themen, was Sie auch immer wieder anprangern von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Jetzt ist es so, dass innerhalb der Europäischen Union Deutschland sehr unbeliebt ist. Der deutsche Handelsüberschuss, das Vorpreschen in der Flüchtlingsfrage. Macron war der einzige Präsidentschaftskandidat, der Angela Merkel dahingehend gelobt hatte. Wie wird jetzt das deutsch-französische Verhältnis?
Hoffentlich natürlich sehr gut, denn vom deutsch-französischen Verhältnis hängt die Zukunft Europas ab. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren sehr deutlich geworden in einer Zeit, in der Frankreich unter François Hollande, unter Präsident Hollande eben sehr schwach war und Deutschland, wenn Sie so wollen, kein Gegengewicht in der Europäischen Union hatte. Und jetzt sind die Hoffnungen eben groß, dass mit Emmanuel Macron auch Deutschland so ein bisschen, ich sag mal, ein Gegengewicht bekommt in der Europapolitik.
Sigmar Gabriel verkaufte das gestern Abend im Brennpunkt so, als habe er als Wirtschaftsminister zusammen mit Macron Pläne für die Eurozone ausgearbeitet. Beispielsweise den Vorschlag, den Macron immer wieder vorbringt, einen EU-Finanzministerposten zu schaffen. Wie sind denn da die Beziehungen zwischen Macron und Gabriel?
Die sind in der Tat sehr eng. Beide haben, und das hat er gestern richtig gesagt, der Sigmar Gabriel, beide haben während ihrer gemeinsamen Zeit als Wirtschaftsminister eng zusammengearbeitet. Beide haben eben diese Reformpläne ausarbeiten lassen. Sie stehen nur ein wenig im Widerspruch zum Kurs der aktuellen Regierung und zu der Politik, die insbesondere hier in Deutschland natürlich Finanzminister Wolfgang Schäuble vertritt.
Ja, das ist eben etwas, was sowohl Kanzlerin und Wolfgang Schäuble so gar nicht vertreten. Das heißt, da ist doch schon mal Stoff für große politische Differenzen.
Ich denke, das ist sicherlich der Hauptstreitpunkt, den wir in den nächsten Wochen zwischen Berlin und Paris erleben werden. Denn wie Sie gesagt haben, da stehen sich doch zwei politische Modelle gegenüber. Ja, man kann sagen entgegen. Und da wird doch sehr spannend zu sein zu beobachten, wie wir da einen Mittelweg zwischen beiden Ländern beschreiten werden.
Sie haben auch eine Studie zum Front National gemacht. Ein Drittel hat für Marine Le Pen gestimmt. Ist der Front National gesellschaftsfähig geworden?
Ich würde sagen, ja. Und das ist tatsächlich ein Verdienst Marine Le Pens, denn als sie 2011 den Vorsitz des Front National übernommen hat, hat sie genau darauf hingearbeitet, den Front National aus der rechtsextremen Schmuddelecke, wenn Sie so wollen, herauszuführen und ihn in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Sie hat sehr stark dafür gearbeitet, den Front National zu entteufeln, so heißt das auf Französisch. Und ja, ich glaube, sie hat Erfolg mit dieser Strategie gehabt.
Frankreich zuerst, weniger NATO. Es klingt im Grunde ganz ähnlich wie bei Donald Trump. Sind das auch ähnliche Probleme?
Ich glaube, es klingt ganz ähnlich wie bei Donald Trump. Marine Le Pen im Übrigen hat sich während des Wahlkampfs damit geschmückt, dass nicht sie von Donald Trump abkupfert, sondern umgekehrt Donald Trump von ihr sehr viel gelernt hat. Aber die Probleme sind in der Tat ganz ähnlich, wenn Sie sich anschauen, wer für den Front National gestimmt hat, auch jetzt bei den Präsidentschaftswahlen, dann ist es sehr stark das ländliche und das vorstädtische Frankreich. Dort, wo kaum mehr Arbeitsplätze sind, dort, wo kaum mehr Dienstleistungen stattfinden, dort, wo die öffentliche Daseinsvorsorge fast zum Erliegen gekommen ist. Dort rekrutiert der Front National und Marine Le Pen die ihre Wähler und dort spielt die Partei insbesondere mit den Abstiegsängsten der Menschen.
Ja, die Sicherheitspolitik ist da ein großes Thema. Sie wollte mehr als 15.000 neue Stellen bei der Polizei schaffen. Da hat Macron nichts gegenzusetzen. Wie kann er die Menschen da jetzt abholen?
Indem er tatsächlich neue Arbeitsplätze schafft. Das ist ja eines seiner zentralen Versprechen, zu sagen, ich mache Frankreich, auch die französischen Unternehmen, fit für die Globalisierung. Im Unterschied zu Le Pen, die einen anderen Weg vorgeschlagen hat, gesagt hat, ich nehme uns erstmal raus aus dem Markt, raus aus der Globalisierung. Ich versuche erstmal über protektionistische Maßnahmen unsere Wirtschaft wieder fit zu machen. Und Emmanuel Macron, wie gesagt, hat den gegenteiligen Kurs vorgeschlagen. Er sagt, ich stehe dafür, dass die französischen Unternehmen in der Globalisierung bestehen können und dadurch neue Arbeitsplätze im Land entstehen werden.
Und dennoch hat ein Drittel in Frankreich für Marine Le Pen gestimmt. Es gab so viele Enthaltungen wie nie. Wie gefährlich ist diese politische Situation?
Ich halte sie für hochgefährlich. Insbesondere, wir haben im ersten Wahlgang gesehen, also in der Entscheidung, als noch 11 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander angetreten sind am 23. April, dass die Gesellschaft doch extrem stark gespalten ist. Da haben fast 40% der Wählerinnen und Wähler für extreme Parteien, rechts und oder links extrem gestimmt. Gestern, wie Sie gesagt haben, wieder ein Drittel. Das heißt, die Spaltung der Gesellschaft ist sehr, sehr tief. Die Kluft zwischen Stadt und Land ist wirklich extrem. Und wir können fast davon sprechen, dass wir es mit zwei Frankreichs zu tun haben. Demjenigen, das eben weltoffen ist und demjenigen, das Angst hat, weiter überfremdet zu werden, vermeintlich überfremdet zu werden, weiter Arbeitsplätze, insbesondere in der Industrie, zu verlieren.
Im Juni sind Parlamentswahlen in Frankreich. Emmanuel Macron wird neuer Staatspräsident und das als Parteiloser. Jetzt braucht er doch erstmal eine Partei, oder?
Ja, also eigentlich bräuchte er eine Partei. Er hat bislang diese Bewegung En Marche, auf die er sich gründet, mit der er ja auch seinen Präsidentschaftswahlkampf bestritten hat. Und mit dieser Bewegung will er tatsächlich auch antreten bei den Parlamentswahlen. Er möchte in allen 577 Wahlkreisen Kandidatinnen und Kandidaten dieser Bewegung aufstellen.
Was muss er dafür tun?
Die geeigneten Kandidatinnen finden. Da werden Sie lachen. Tatsächlich hat die Partei so einen, wie wir neudeutsch sagen würden, Call abgehalten. Also sie hat wirklich ein Ausscheidungsverfahren gemacht, ein Bewerbungsverfahren. Kandidatinnen und Kandidaten in ganz Frankreich waren aufgerufen, sich zu bewerben. Es gab über 15.000 Bewerbungen und eine Findungskommission von En Marche sortiert nun diese Bewerbungen aus, um die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Parlamentswahlen herauszufiltern.
Was sind denn überhaupt jetzt die nächsten Schritte? Amtsübergabe, sagt man, wird am Wochenende sein. Wie sieht der Tag heute beispielsweise für Emmanuel Macron aus?
Der Tag heute dürfte so aussehen, dass er tatsächlich Sondierungen führt, eine Regierung schnellstmöglich zusammenzustellen. Wie Sie gesagt haben, spätestens am 14. Mai wird er in den Élysée-Palast einziehen. Dann nämlich endet ganz offiziell die Amtszeit von François Hollande, seinem Vorgänger. Und die Tradition in Frankreich will es eigentlich, dass der Staatspräsident spätestens an diesem Tag, an dem er formell die Amtsgeschäfte übernimmt, auch seine Regierung präsentiert.
François Hollande ist der erste französische Präsident, der nicht zu einer Wiederwahl antrat. Wird das ein ganz schneller Abschied jetzt von seiner Seite?
Ich denke, François Hollande wird sich in der Tat sehr schnell aus der Politik verabschieden. Er hat ja auch im Wahlkampf sich schon gar nicht mehr zu Wort gemeldet. Er ist da sehr still gewesen, sehr zurückhaltend. Und man kann ihn eigentlich ja fast als tragische Figur der französischen Politik bezeichnen. Nicht nur, weil er der unbeliebteste Präsident aller Zeiten ist. Ganz zentrale Reformvorhaben, mit denen er angetreten ist, nicht hat durchbringen können, weil er an seiner eigenen politischen Partei, den Sozialisten, gescheitert ist, obgleich er eine komfortable Mehrheit in der Nationalversammlung hatte, ist es ihm nicht gelungen, seine Partei auf Linie, wie wir so schön sagen, zu bringen und seine Reformvorhaben durch die Nationalversammlung zu bringen. Aber vor allem ist er deshalb tragisch, denke ich, aus meiner Sicht, weil er im Prinzip zwei Personen groß gemacht hat. Emmanuel Macron, der jetzt sein Nachfolger wird, und Manuel Valls, der dann auch innerparteilich gescheitert ist, die sich aber ganz stark von ihm dann abgewendet haben und eigentlich ja gegen ihren Ziehvater angetreten sind.
Also was bleibt für François Hollande? Der Weg als Privatier?
Ja, ich denke, der Weg als Privatier, der französische Boulevard freut sich schon darauf. Er ist ja mit der Schauspielerin Frau Gaillet liiert. Beide haben diese Liaison, diese Beziehung sehr lang geheim gehalten. Und in einem seiner letzten Interviews hat er gesagt, wie sehr er sich jetzt darauf freut, Privatperson dann ab dem Wochenende sein zu dürfen.
Sie beraten auch den Bundestag und Regierung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Was haben Sie denn zuletzt geraten?
Tatsächlich habe ich zuletzt geraten, soweit es geht, auf Emmanuel Macron zuzugehen. Ich denke, auch Deutschland oder insbesondere, muss ich eigentlich sagen, Deutschland hat ein Interesse daran, dass dieser Präsident, dieser etwas ungewöhnliche Präsident, Erfolg hat. Denn aus meiner Sicht droht im Falle eines Scheiterns Emmanuel Macron in 5 Jahren dann das Szenario, was gestern Abend nochmal abgewendet worden ist, nämlich die Wahl einer extremen Politikerin in das höchste Staatsamt Frankreichs. Und Frankreich ist unser wichtigster Partner in Europa.
Wie gehen Sie davor? Reichen Sie dann Papiere rein an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die erledigt dann das im besten Fall, was Sie fordern?
Das wäre zu schön. Ganz so durchschlagend, glaube ich, sind wir nicht. Aber in der Tat, wir schreiben sehr viele Papiere, aber insbesondere führen wir natürlich sehr viele Gespräche, entweder bilateral oder im sehr kleinen Kreis oder in einer etwas größeren Runde. Die Stiftung Wissenschaft und Politik zeichnet sich in ihrer Arbeit aber tatsächlich dadurch aus, dass wir alles in einem sehr vertraulichen Rahmen behandeln, verhandeln und sehr wenig von dem, was wir besprechen, insbesondere mündlich, dringt dann nach außen. Wir bieten also der Politik auch einen geschützten Raum, in dem sie Ideen einmal austesten kann.
Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ja eng mit der Regierung verbunden, sagen Sie gerade auch. Peter Altmaier ist da zum Beispiel stellvertretender Stiftungsrat. Wie garantieren Sie denn dann auch politische Unabhängigkeit?
Nun, wir lassen uns nicht vorschreiben, wozu wir arbeiten sollen. Wir formulieren unsere Themen jährlich geben diese Themen dann auch an den sogenannten Stiftungsrat. Aber wir weigern uns, kann ich fast sagen, doch sehr standhaft dagegen, wenn jemand aus einem Ministerium anruft und sagt, Mensch, der Minister muss jetzt auf Reise, könntest du nicht, könnten Sie nicht ganz schnell für mich mal eine Ausarbeitung zum Thema XY machen. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Das kommt manchmal nicht sehr gut an, aber das ist eines der Mittel, mit denen wir unsere Unabhängigkeit sichern. Und ich glaube, davon profitieren am Ende die politischen Parteien genauso wie die Amtsträger in den Ministerien.
Worauf hatte die Politik zuletzt denn nicht gehört von Ihren Vorschlägen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich im Moment gar nicht so sehr beschweren. Ich habe den Eindruck, dass europapolitisch oder auch in den Beziehungen zu Frankreich jetzt doch eine sehr große Sensibilität an den Tag gelegt worden ist. Ich glaube, dass die deutsche Politik beispielsweise mit Blick auf die Wahlen in unserem Nachbarland sehr gut beraten gewesen ist, sich nicht aktiv in den Wahlkampf einzumischen. Ich glaube, das war sehr gut, zu sagen, die Franzosen müssen selbst und sollen selbst über ihr Schicksal entscheiden. Und der künftige Präsident soll ein starker Präsident sein und kein Präsident, der uns hier in Deutschland oder in Berlin politisch besonders gefällt.
Wenn die Bundesregierung so sehr darauf hört, was die Stiftung Wissenschaft und Politik ihr rät, spricht das nicht auch gleichermaßen für eine große Unsicherheit der Regierung?
Im Falle dieser Frankreich-Wahl ist natürlich die Unsicherheit sehr groß gewesen, denn es ist tatsächlich eine Art Schicksalswahl gewesen. Ich denke, wir atmen heute alle und gestern natürlich auch, wir atmen alle schwer durch. Denn stellen Sie sich vor, Marine Le Pen hätte tatsächlich gewonnen. Das wäre doch mit fast unabsehbaren Folgen für unsere Gemeinschaftswährung, den Euro und die Zukunft der Europäischen Union gewesen. Denn im Unterschied zu Großbritannien, das sich ja immer so ein bisschen am Rande des europäischen Integrationsprozesses gehalten hat, gehört Frankreich zu den Gründungsstaaten der Europäischen Union, ist eigentlich immer zentraler Akteur auch gewesen bei allen Reformvorhaben, Reformschritten, die wir gegangen sind. Und wenn dieser Partner nun gestern weggebrochen wäre, ich glaube, das hätte sich keiner vorstellen können, welche Implikationen das gehabt hätte. Ich meine, sie wären schlimmer ausgefallen als das Referendum der Briten zum Ausstieg aus der Europäischen Union.
Sie haben in den 90er Jahren selbst in Frankreich studiert. Ist es noch das Frankreich, was Sie damals kennengelernt haben?
Nein, tatsächlich ist es das nicht mehr. Ich bin beruflich glücklicherweise in der Lage, regelmäßig nach Paris zu reisen. Ich habe auch weiterhin enge Kontakte zu meinen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber spreche natürlich sehr stark auch mit Kolleginnen in französischen Thinktanks. Und man sieht schon, dass sich das Land verändert hat. Frankreich ist aus meiner Sicht sehr stark in einer Identitätskrise, abgesehen davon, dass es auch in einer Wirtschaftskrise ist. Aber die Frage, wofür stehen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist die Zukunft unseres Landes? Wo liegt die? Das sind doch Fragen, die ich zumindest, als ich dort studiert habe, Ende der 90er, nie zu Ohren bekommen habe. Und die dominieren doch jetzt ganz stark jedes Alltagsgespräch, wenn man sich in den Kaffeepausen begegnet beispielsweise.
Die Spaltung Frankreichs haben wir auch aufgrund des Wahlergebnisses wieder erlebt. Inwiefern erleben Sie das dann im Alltag in Frankreich?
Ich muss sagen, dadurch, dass ich mich hauptsächlich in Paris aufhalte, bekommt man es nicht so eklatant mit. Fährt man aber, und das mache ich dann meistens privat, im Urlaub raus, dann sieht man das andere Frankreich. Und ich glaube, wir sind auch in Deutschland gut beraten. Wir sind ja auch eher geneigt, in die größeren Städte zu fahren, die polyglotter sind, die weltoffener sind. Uns tatsächlich das Frankreich anzuschauen im Süden, aber auch im Osten, das sich eben stark benachteiligt fühlt, das darüber klagt, dass beispielsweise auf 100.000 Menschen, Einwohnern nur noch knapp 200 Ärzte kommen, das also kaum mehr beispielsweise eine medizinische Versorgung hat.
Ja, und gerade im Gesundheitswesen will Emmanuel Macron einsparen. 15 Milliarden Euro heißt es da. Ist das nicht genau der falsche Weg?
Das ist sicherlich eine große Schwierigkeit. Er steht vor einem Dilemma, wenn Sie so wollen. Denn Frankreich hat noch immer den höchsten Anteil an Beschäftigten im öffentlichen Sektor in ganz Europa nur. Finnland hat mehr. Aber fast ein Viertel aller Beschäftigten in Frankreich sind staatlich beschäftigt. Sie müssen wissen, dass Frankreich eine Staatsverschuldung im Moment hat, die fast 100% beträgt. Also wir reden von 98% Staatsverschuldung. Das heißt, hier muss eingespart werden. Und das wird wieder zulasten der Bevölkerung gehen. Und dieses Dilemma wird Emmanuel Macron auflösen müssen. Ob ihm das gelingt, das werden wir in den nächsten Monaten sicherlich sehr drastisch vor Augen geführt bekommen.
Was hätten Sie ihm anders ins Wahlprogramm geschrieben?
Ich hätte ihm vermutlich doch den Abschied von der 35-Stunden-Woche ins Programm geschrieben. Ein späteres Renteneintrittsalter. Er belässt es bei 62 Jahren. Ich bin selber sicherlich nicht so liberal, habe auch nicht den Finanzsachverstand eines Emmanuel Macrons. Aber wenn man sich doch anschaut, wie wenig wettbewerbsfähig Frankreich im europäischen Vergleich ist und wie hoch eben die Arbeitskosten in Frankreich sind, dann hätte ich mir dort vielleicht doch ein bisschen mehr Mut des Kandidaten gewünscht.
Ja, und jetzt stehen die Parlamentswahlen im Juni an. Ich glaube, Frau Kempin, wir könnten noch stundenlang weiter darüber sprechen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick. Was glauben Sie, wo steht Frankreich in 5 Jahren?
Das ist auch schwierig zu sagen. Ich denke, dass Emmanuel Macron möglicherweise schon im kommenden Jahr die französische Nationalversammlung auflösen wird, weil er dann vielleicht bessere Chancen hat als heute, als im Juni diesen Jahres, eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung zu bekommen und dann seine Reformvorhaben sehr viel einfacher und schneller durchzubekommen, als das im Moment der Fall ist. Das heißt, wir müssen uns vermutlich ein Jahr lang gedulden und dann auf 4 Jahre Reformen und Optimismus hoffen und dann in 5 Jahren hoffentlich ein Frankreich vorfinden, das wieder stolz auf sich ist, sich in Europa verortet und ein Partner auf Augenhöhe für Deutschland ist.
Und wenn ich Ihre Aufgabe richtig verstanden habe, geht es jetzt für Sie weiter, der Regierung weiteres einzuflüstern, sage ich mal so, ja?
Das werde ich nach bestem Wissen und Gewissen in der Tat jetzt tun, ja.
Ronja Kempin in SWR1 Leute, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.